einer der schlimmsten Momente meines Lebens hatte ich bei den Bundesjugendspielen. So.
Warum überrascht mich das nicht? Es ist für so viele Menschen traumatisierend. Für mich war es immer die Sternstunde des Jahres.
Ja, ich hab's geliebt. Glaube ich sofort. Ich habe immer so Teilnehmerurkunden bekommen. Und hatte auch nie Bock. Irgendwann später fängt man dann an zu saufen und so. Weißt du, dann fängst du an, so Bier zu trinken, wenn du 14 bist oder so. Ja, heute gießen wir uns einen hinter die Binde und so. Und dann kotzt man irgendwie, also ich nicht, aber da kotzt man irgendwie nach dem 800-Meter-Lauf irgendwo hin, weil man nicht mehr kann.
Geil. Normalerweise war ich immer in dem Teil von SchülerInnen, die eben genau sowas versucht haben, irgendwie alles eskalieren zu lassen und anti-alles war. Aber bei Sportveranstaltungen war ich immer Streberin und wollte immer auf Platz 1 sein.
Ja.
Deswegen hätte ich mich, also ich habe mich wahrscheinlich mit Joghurt und Proteindrinks auf die Bundesjugendspiele vorbereitet, um immer Erste zu werden. Und ihr habt euch irgendwie so Eistee, Wodka oder sowas.
Ja, so ungefähr.
Reingepumpt.
Also bei mir, ich war nie gut in Sport. So, und es war dann irgendwann, hat sich das auch in so eine Anti-Haltung verkehrt, wo ich sagte so, wisst ihr was, jetzt können sie euch auch alle ficken gehen. Aber, das schlimmste Ereignis war, da war ich 12, das war die 6. Klasse. Wir haben irgendwie diesen 800 Meter Abschlusslauf dann so gemacht.
Mhm.
Und 800 Meter ist jetzt nicht viel, ja?
Mhm.
Ist jetzt nicht viel.
Ist aber auch schon ätzend.
Und irgendwann sehe ich, ich laufe und es läuft echt nicht gut, ja? Ich laufe und ich bin komplett im Arsch schon nach 50 Meter gefühlt. Ja, es läuft nicht gut. Aber ich sehe dann irgendwann, dass die Parallelklasse irgendwie anfängt so zu schauen, als wäre ich so voll der krasse Typ und fängt an, mich anzufeuern. Ist so, okay, what's going on? Ich dachte dann so, machen die sich über mich lustig und so?
Mhm.
Aber zu dem Zeitpunkt wurde ich schon so oft überrundet, dass die halt dachten, ich wäre Erster. Und das ist so dieser kurze Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, am I doing something right?
So fühlt sich das an, ja. Ganz vorne.
Ja, ganz vorne zu sein. Und dann, als sie dann gecheckt haben, dass ich so schlecht bin, das war schon sehr unangenehm. Das war richtig
dann,
unangenehm.
Haben die dich dann so freundlicherweise weiter angefeuert?
Nee,
oder
das war so,
vorbei?
Also so, ich bin dann so raus und dann sie so, hey, du hast gewonnen. Ich so, hä? So, und dann alle so, nein, Mann. Und so, ah, okay. Der war schnell, okay. Der war einfach nur so langsam, dass ich so oft überrundet wurde, von allen ungefähr.
Hey, ja. Aber weißt du, heute kannst du es allen heimzahlen und zeigen, was für ein erfolgreicher Podcaster du bist. Heute ganz vorne mit dabei, Christian.
Genau.
Die können staunen.
Genau. Die mit ihren Fünfer BMWs und irgendwie Stadtvillas und so. Und ich mit meiner Monatskarte für die U-Bahn. Geil.
Wer kann, der kann.
Ja. Ich glaube, die Story ist mir einfach jetzt nochmal gekommen, weil der Typ, über den es heute geht, auch einfach so ein Sporttalent hat, das sehr, sehr lange unentdeckt blieb,
bis
er dann in Rente war. Und dann
so lange
dann
unentdeckt?
Dann geht's los, ja.
Also das heißt, Christian, in so 40 Jahren kommt noch was
da
vom
kommt
Alt.
Was, da kommt noch was.
Da,
noch
mal da, hoch
ich,
aufs
da bin ich, da bin ich aber Erster, du. Da bin ich aber Erster.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Er sagt, hier ist ein Glas.
Heute der schlechteste Golfer der Welt.
Und der tritt an zum Schlag. Hole in one. Sehr gut.
Auf diese Folge habe ich mich ganz lange gefreut, weil es ist ein Thema, schon letztes Jahr wollte ich das unbedingt mal machen, habe mir auch das Buch dazu gekauft und jetzt endlich darf ich dir erzählen von Maurice Flitcroft. Anna, an was denkst du, wenn du an Golf denkst?
Ja, also jetzt hast du mich erwischt, ich spiele ja selber Golf. Deswegen denke ich an lange Nachmittage allein, wo ich ja ein Paar nach dem anderen versenke und ja einfach super erfolgreiche Runden hinter mich bringe. Daran denke ich dann.
Ist das schwer, Golf?
Ja, schon. Also es ist...
Also jetzt nur für dich oder auch so generell?
Es ist generell schwer, weil also Man lernt das zwar und dann checkt man natürlich schnell, man muss ja nur so einen Stab schwingen, dass du aber tatsächlich mit diesem Stab das machst, was du vorhast zu tun, das dauert schon so, also bei mir hat es so 5 bis 10 Jahre gedauert, dass ich ungefähr den Ball in so einen Radius von 5 Metern setzen kann oder 10 oder so. Also das ist schon sehr schwer, aber am krassesten, und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, ist halt dieses Mindgame. Weil sobald du halt mal was versemmelst, und ich bin ein Mensch, der sich schnell über sich selber aufregt, ich habe auch schon Schläger kaputt gehauen, ich habe leider auch schon das eine oder andere Grün mal beschädigt, sagen wir mal so.
Ich kann mir das richtig vorstellen.
Da steckte dann so ein Schläger drin, das war dann so, okay, jetzt darf keiner gucken. Genau, also das dann zu beherrschen sozusagen, sich selber, das ist das Schwierigste, finde ich, an diesem Spiel.
Okay, nehmen wir jetzt mal an, du kennst mich ein bisschen. Jemand wie ich, ja, groß, ungeschickt, noch nie im Leben Golf gespielt. Ich würde mir jetzt vornehmen, Golfprofi zu werden.
Sorry, ich muss gerade lachen bei der Vorstellung, das ist echt geil. Wie du mit riesen, du brauchst ja auch riesige Schläger. Das ist ja alles saugroß, was du mit dir rumstreiten musst. Und dann stapfst okay. du da so rum.
Okay, okay, ja. Cool. Aber jetzt stell dir mal vor, ich würde versuchen, Golfprofi zu werden. Wie lange müsste ich üben? Wird das gehen?
Was heißt ein Profi?
Ja, ich würde halt, nehmen wir an, ich würde jetzt versuchen, bei den British Open mitzuspielen oder so. Und ich jetzt. Mhm. Wie lang müsste ich üben?
So 70 Jahre?
Scheiße. Ja? Der Typ, um den es heute geht, ist ein 46-jähriger Kranfahrer aus einer kleinen Stadt in England. Und der hat eines Tages beschlossen, jetzt Golfprofi zu werden, um Geil. Im nächsten Jahr, ein Jahr später, einfach bei den British Open mitzumachen, dem ältesten Golfturnier der Welt. Die heutige Geschichte beginnt mit einem Brief. Den bekommt der britische Fernsehmoderator Peter Ellis Anfang 1976. Jetzt muss aber wissen, Peter Ellis, der ist nicht nur Moderator, der ist auch einer der berühmtesten Profi-Golfer des Landes. Also der hat 4-mal die British Open gewonnen. Der ist damals so in den 70ern sowas wie Rudi Völler. Der ist echt big, der Typ. Und Golf ist echt big. Und Peter Ellis ist halt der Typ im Fernsehen, der erklärt, wie die großen Turniere funktionieren. Welchen Schläger der jetzt nimmt. Mhm. Und warum nimmt er jetzt das 2-Wood oder wie das heißt? Mhm. Und so, warum nimmt er jetzt nicht den Putter? Oder so.
Ja.
Das ist so ein Typ, der Peter Ellis, ja. Und dem schreibt Maurice Flitcroft einen Brief. Und dieser Brief lautet wie folgt. Lieber Mr. Ellis, beeindruckt vom Golf, das ich 1974 im Fernsehen gesehen habe, habe ich selbst begonnen, Golf zu spielen. Weil ich sehr wenig vom Spiel verstanden habe, bin ich in die Bibliothek gegangen, um mir ein Buch über das Thema zu holen. Nach dem eingehenden Lesen bin ich zu einem Feld gefahren, um selbst ein wenig zu üben. Seit letztem Sommer habe ich mich der Meisterung des Spiels verschrieben und würde gerne in den British Open antreten. Jetzt meine Frage, wie komme ich da rein? Was muss ich tun? Ich bin kein Clubmitglied. Was muss ich tun, um als Profi anerkannt zu werden?
Da habe ich kurz, nur damit ich es richtig verstanden habe. Also der schreibt ihm, ich habe Golf jetzt im Fernsehen gesehen, finde das cool und ich habe jetzt ein Buch gelesen. Und wie werde ich Profi? Das ist jetzt eine Frage.
Das ist die Frage.
Was ist der nächste Schritt?
Nee, ich habe ein Buch gelesen, ich war mal auf dem Feld und wie kann ich jetzt bei den British Open mitmachen? Ich würde gerne mitmachen.
Das ist geil. Oh Gott, ich liebe ihn. Es ist schön. Ich will sofort die Antwort hören.
Die Antwort kommt nie tatsächlich.
Wird der etwa nicht ernst genommen? Das kann ja gar nicht sein.
Obwohl Maurice Flitcroft, was echt krass ist, der hat einen frankierten Rückumschlag beigelegt, damit Peter Ellis kein Porto zahlen muss. Kriegt aber keine Antwort von ihm. Das ist sehr, sehr schade.
Okay, das finde ich sehr schwach von ihm.
Jetzt versetzen wir uns in die Zeit mal zurück. 70er Jahre Großbritannien hatte schon immer eine viel größere Hierarchie in der Gesellschaft drin, wo einfach so die Upper Class war und dann unten die Arbeiterklasse. Und jetzt ist einfach so ein Typ aus der Arbeiterklasse, der einfach in dem Upper Class Sport Profi werden will. Und dass das irgendwie schwierig ist, scheint uns total selbstverständlich, aber jemand wie Maurice Flitcroft, dem scheint das nicht selbstverständlich. Der denkt, das muss ja irgendwie gehen. So. Und warum das so ist, erklärt sich auch an seinem Werdegang. Mhm. Denn die Idee, Profigolfer zu werden, das ist nicht die erste Schnapsidee seines Lebens. Maurice wächst in Barrow-in-Furness auf, ein ganz schwerer Ortsname, irgendwo im Nordwesten Englands. Eins weiter ist direkt schon Schottland, also wirklich schon an der Grenze da. Und dieser Ort, Barrow-in-Furness, der ist zwar super klein, hat aber eine Sache, die ihn besonders macht. Er hat einen sehr, sehr guten Zugang zum Meer.
Okay.
Ist bis heute ein wichtiger Industriehafen. Und wenn du halt damals dort aufgewachsen bist, dann hattest du zwei Optionen, wo du später arbeiten kannst. Entweder am Hafen oder am Hafen. Also es gibt einfach nur eine Option eigentlich. Du kannst, es gibt dann nur Jobs am Hafen. Aber Maurice wächst eben dort auf und der will immer mehr als nur am Hafen zu arbeiten. Der träumt als kleiner Junge schon von einer Karriere vielleicht als Künstler oder Schriftsteller, weil er liest sehr, sehr viel. Er liest alles, was ihm unter die Finger kommt, also Shakespeare, Gedichte, Abenteuerbücher. Außerdem malt er leidenschaftlich gern, der liebt Kunst, leiht sich auch da Bücher aus in der Bibliothek, das ist so sein zweites Zuhause. Der will der nächste Picasso werden, hat auch eine Ausstellung irgendwann mal. Also Maurice weiß genau, dass, wenn er nicht am Hafen landen will, auf eine gute Schule muss als kleiner Junge. Schlau genug ist er dafür, aber er muss auch gute Noten haben. Darüber hinaus ist auch so eine Sache, die ihn auszeichnet, ist, er ist super kompetitiv, der liebt Sport, der liebt Cricket, Laufen, Schwimmen und er will immer alle seine Freunde unterhalten. Firebomb Fitz wird er damals genannt, als kleiner Junge. So ein Typ, der immer Witze macht und alle ganz allein in der Menge unterhalten kann. Der hat einfach so einen Drang, der Klassenclown zu sein. Und das führt leider auch dazu, dass er einen Fehler macht. Als Maurice so 14 Jahre alt ist, läuft er mit seinen Freunden an einem Baum vorbei und Firebomb Fitz läuft praktisch diesen so Baum.
Geiler Name,
oder?
Ja.
Läuft so praktisch diesen Baum fast hoch und dann ist da plötzlich kein Ast mehr. Der fällt mehrere Meter vom Baum und als er so an sich runterschaut, es steht alles übrigens in seiner Biografie, das ist ganz toll. Also er kann super schreiben tatsächlich und es ist so, er beschreibt diese Szene so, dass er dann an sich runterschaut und dachte so, mein Arm ist nicht mehr so ganz da, wo er hingehört. Er hat einfach einen super komplexen Armbruch mit 14 und fällt dann mehrere Wochen in der Schule aus. Und selbst als er dann wieder da ist, kann er nicht so richtig schreiben. Das dauert sogar so lang, dass seine Französischlehrerin sagt, als er wieder in der Schule ist, hä, wer ist denn der Typ? So, also so lange hat er einfach gefehlt,
dass
die Lehrerin ihn nicht mehr erkennt. Das Problem ist jetzt nur, dass es kein Schwein interessiert. Der schreibt dann eben nach mehreren Monaten Schulpause diese Abschlussprüfung mit und fällt halt knallend durch in allen Fächern außer Literatur und Kunst. Und die so, hey, hier ist dein Zeugnis, verpiss dich, da ist der Hafen, da kannst du arbeiten gehen. So, damit, mit diesem Move haben sich alle seine Träume eigentlich erledigt. Ab jetzt heißt es einfach nur Hafen, Hafen, Hafen. Ja.
Okay, also der hat keine Chance, irgendwie seinen Bildungsweg irgendwie noch nachzuholen oder irgendwie.
Nee, it's over.
Der Arme.
It's over.
Scheiße.
Und das, ich glaube, das hat ihm auch so einen kleinen Knacks gegeben, weil im Laufe seines Lebens versucht er immer wieder so aus diesem Leben, das ihm dann so zugeschrieben wurde, rauszukommen. Also zum Beispiel mit Anfang 20 fängt er zum Beispiel in einem Comedy-Zirkus an und wird da Kunsttaucher. So. Das Vereins.
So das nicht naheliegendste. Keine Ahnung, dass er Comedian wird und Witze erzählt oder dass er irgendwie einen dressierten Hund vorführt oder so, meinetwegen, aber Kunsttaucher?
Okay. Ja, das macht er dann einen Sommer lang, bis er sich dann mit dem Zirkusdirektor richtig verkracht und dann wieder anfängt am Hafen zu arbeiten. Also irgendwie auch nicht jetzt so die Flucht aus seinem Leben. Das ist jemand, der Sachen super schnell lernt, der echt auch in seinem Leben immer wieder schnell irgendwie hochkommt und schnell irgendwie sich was beibringt und so. Und das ist auch so eine Sache, die ihm auch dann wahrscheinlich später das Selbstvertrauen gibt, zu sagen, ja klar, wäre ich ja Golfprofi, oder?
Golfprofi. Jetzt verstehe ich das auch viel besser, ja total. Das sind so interessante Leute, weil das sind so Leute, die machen sowas ein Jahr, dann sind die 10-mal besser als du in 20 Jahren und dann hören die aber auch wieder auf.
Genau.
Damit.
Ja, die sagen dann so, es wurde mir ein bisschen fad. Ich habe jetzt...
Und dann selber so, ich mache das übrigens seit 20 Jahren.
Stell vor, hier kommt jetzt.
Bin fast so gut wie du.
Nee, aber also jetzt bei Maurice, der ist genau so ein Typ, der sich super schnell Dinge beibringen kann. Und er ist aber auch ein sehr, sehr genügsamer Typ. Beschließt relativ früh in seinem Leben, dass ihm die Anerkennung von anderen nicht so wichtig ist, wie ein glückliches Leben zu führen. Und Glück bedeutet für ihn vor allen Dingen Familie. Der hat eine Frau, Jean, die liebt er über alles, mit der ist er zusammen sein ganzes Leben lang, bis er dann 2007 auch stirbt. Also so ganz, ganz lang sind die zusammen. Mhm. Die haben jede Menge Kinder, die er über alles liebt. Die haben einen Hund, den er über alles liebt. Und eigentlich ist es so ein richtiges, süßes, kleines, normales Leben. Bis 1974. Oh, bis zu dem Tag, der sein ganzes Leben verändern wird.
Maurice, da ist er dann so Mitte 40 oder so.
Genau. Maurice ist 45 Jahre alt und er will mal wieder was Neues probieren. Also er merkt so, diese kleine Abenteuerlust, die kommt mal wieder in so ihm auf. Er, an einem Wochenende fährt er in die nahen Berge oder Hügel, muss man eher sagen, in England. Und dann liegt er da so am Wasser und weiß plötzlich, was er machen will. Er will Bergsteiger werden. Oh Gott. Er fährt also nach Hause mit dem festen Willen, jetzt Bergsteiger zu werden. Gleich morgen.
Ab am Nanga Parbat. Genau. Gebucht, zack.
Genau. Gleich morgen fährt er in die Bibliothek, überlegt er sich. Und holt sich ein Buch über Bergsteigen. Er schaut auch schon im Katalog, blättert den auf und schaut nach Bergsteigerausrüstung, weil das ist jetzt so sein Ding, hat er sich gerade überlegt. Genau. Also am nächsten Morgen geht's los. Abends macht er halt noch gerade den Fernseher an. Und dann sieht er was, das sein Leben nochmal verändert wird. Nämlich, er hat ganz neu einen Farbfernseher. Und das ist alles sehr, sehr aufregend für ihn. Er sitzt in seinem Sessel, trinkt so ein Döschen Stella, krault sich die strapazierten Muskeln und ist einfach so ganz, ganz glücklich. Und ich lese jetzt einfach mal vor, wie das in seiner Biografie beschrieben wird. Und ich versuche das mal so vorzutragen, wie Maurice es wahrscheinlich gesagt hätte. Ja?
Okay.
Also.
Okay.
Eines Abends im Herbst 1974 habe ich den Fernseher angemacht und da liefen die Piccadilly World Match Plate Championships. Wir hatten ganz neuen Farbfernseher und das war eine der ersten Sachen, die lief. Sie haben die Spieler einzeln vorgestellt, haben gezeigt, wie sie abschlagen und dann lief da diese Musik, ja. Boom, buddy, boom, buddy, boom, buddy, boom, boom, buddy, boom, buddy, boom, buddy, boom. Ich fand das einfach nur geil und dachte, da will ich auch hin.
Es ist so geil, weil ich habe ja schon zugegeben, also ich spreche wirklich bewusst auch von zugeben, dass ich Golf spiele, weil man muss ja wirklich sagen, eins ist Golf nicht cool. So. Und es klingt halt gerade so in diesem Zitat so, als wäre Golf der bossmäßigste Sport, den man machen kann. Das ist so geil. Ja. In Wahrheit sind es halt alte Männer mit so karierten Hemdchen, die halt so endviel latschen. Ja, ich finde es natürlich interessant, aber ich kann auch nachvollziehen, dass man Golf irgendwie nicht so cool findet.
Ja, der denkt halt irgendwie, es ist die NBA und er guckt da gerade, keine Ahnung, Michael Jordan zu, wie er dunkt.
Ja. Boom, bada boom, bada boom und dann so. Drei so alte Omas am anderen Ende des Felds so.
Oh, holt er jetzt den Putter? So, oh, Jack Nicklaus is on the green. He's taking the putter.
He's slightly in the rough. What would he do here? Is he going to take the rescue iron or he's going to play it? Oh, he's going to play a severe seven. Okay. So he's talking to his caddy. There's some notes they're talking about. Okay, so he's... And there it is, it's on the green.
So, so ist Golf. Das ist halt so. Oh, Leute. Also ich gucke das manchmal zum Einschlafen, aber auch aus dem Grund. Weil es eben nicht bada-boom, bada-boom.
Ja. Maurice Strickdorf denkt sich aber, boah, das ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Und dann denkt der 45-jährige Kranfahrer sich so, ja, ich werde jetzt Profigolfer. So.
Das mit dem Bergsteigen ist jetzt einfach weg, oder?
Das ist weg, das ist sofort weg.
Ah ja, na klar, so. Kann er ja nächstes Jahr noch machen.
Genau. Er hat praktisch an diesem Wochenende die Entscheidung getroffen, jetzt einfach Profigolfer zu werden, statt Profi-Bergsteiger. Genau, Maurice denkt sich halt, hier, das ist nicht nur ein neues Hobby, das ist meine neue Berufung. Das mache ich jetzt. Ich werde jetzt Golfprofi.
Krass.
Ja. Okay. Und dann macht er das, was er halt immer so macht. Er liest jedes Buch, das er finden kann und übt, bis er denkt, dass er es kann. So. Wie schwer kann das schon sein, Golfprofi zu werden, denkt er sich. Er blättert dann im englischen Äquivalent vom Otto-Katalog und bestellt sich ein Set Schläger und ein paar Bälle. Die Bälle kommen eine Woche früher an als die Schläger und weil Maurice so heiß ist, jetzt Golfprofi zu werden, probiert er schon mal aus mit dem Gehstock zum Putten. Also einfach so.
Geil. Geht schon ganz gut.
Ja, ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne?
Ja.
Und ich habe ja gesagt, dass er im Herbst 1974 anfängt. Der Herbst ist jetzt erst recht in England keine Zeit, in der man jetzt wirklich anfängt, Golf zu spielen und das ausprobiert. Denn als die Schläger mal da sind, geht er sofort ins nächstgelegene Feld, um zu üben. Und das macht er dann den ganzen Winter lang. Also jeden Tag 2 Stunden bei Kälte und Regen. Und an seiner Seite ist nur sein Hund. Er zieht das jetzt wirklich durch. Im beschissensten Wetter einfach jeden Tag Golf spielen. Und nicht nur auf Feldern, sondern auch, also ich habe ja gesagt, dieser Ort, der liegt am Meer. Er spielt auch gerne dann, wenn Ebbe ist, weil dann kann er so richtig weit abschlagen. So, dann hat er aber nur 2 Stunden Zeit, sondern dann kommt die Flut wieder. Dann ist der Ball weg. Genau. Dann muss er also ganz schnell sein.
Ja, geil.
Ja, und wenn man zu dieser Zeit irgendwie in Barrow in Furness gewohnt hat, dann hat man Maurice einfach gesehen, wie er in jeder freien Minute mit dem Schläger in der Hand rumläuft, um auf irgendeinem Feld einen Golfball zu schlagen. Später in seiner Karriere übt er auch auf dem Rasen der örtlichen Schule, kriegt dann auch so Verwarnungen und so. Also es ist einfach, der übt einfach überall, bis er einfach gut ist oder denkt, er ist gut genug. Ja. Mhm, und er macht das alles, weil für die richtigen Golfclubs hat er kein Geld, das ist super teuer. Aber Zitat Maurice, das macht nichts. Ich habe mir gedacht, wenn ich Golf mit der gleichen Ernsthaftigkeit verfolge wie andere Sportarten, wenn ich wirklich hart arbeite und regelmäßig übe, dann könnte ich eines Tages in den British Open mitspielen. Das denkt er sich schon 1975. Und eines Tages ist bei dem jetzt nicht irgendwie 10 Jahre später oder so, sondern ein halbes Jahr später. Ein halbes Jahr später denkt er sich, ja, es reicht jetzt. Ich habe genug in Äckern und Feldern in der Gegend rumgehackt hier. Zeit für die Big Leagues. So, let's go. Let's go to the British Open.
Geil. Also es kommt wahrscheinlich eh noch, aber wie gut muss man sein oder was muss man vorweisen, um bei den British Open mitzumachen? Du hast ja schon gesagt, er hat ja noch nicht mal einen Club. Und also heute ist es zum Beispiel so, dass man eigentlich nicht mal auf einen Golfplatz darf, wenn man nicht in einem Club Mitglied ist, weil, also aus versicherungstechnischen Gründen. Du kannst ja mit so einem Golfball ganz schön viel kaputt machen, also Köpfe oder Autos. Und bei den British Open, glaube ich, da gibt es noch 1-2 Sachen mehr, die man wahrscheinlich irgendwie vorweisen muss, oder?
Ja, also wie genau das macht, das erzähle ich dir jetzt sofort. Es ist halt die Frage, wie er jetzt überhaupt an die Antworten kommt. Also er ist ja, wie gesagt, in keinem Club, er hat keine Ahnung von, er hat noch nicht mal 18 Löcher in irgendwie zusammenhängend gespielt, boah, was geil. Man ja dann machen muss bei irgendeinem Turnier. Einfach mal diese 18 den ganzen Kurs mal spielen und nicht nur irgendwie im Feld stehen und so. Und dieser Peter Ellis, der ignoriert ihn ja einfach auf seinen netten Brief. Ich habe mich der Meisterung des Sports verschrieben, etc., etc., ne? Mhm. Und die Antwort findet er in einem Buch. Denn die Bibliothekarin hat mitbekommen, dass Maurice jedes Buch über Golf ausleiht, das er nur in die Hände bekommt. Und gerade ist ein neues Buch rausgekommen, das drückt die ihm sofort in die Hand. Das Buch heißt The Glorious Game of Golf von Peter Dobereiner. Das ist sowas wie Profi-Golf für Dummies und genau das, was Maurice jetzt braucht. Und da steht nämlich drin, wen er anschreiben muss. Und zwar, er muss einfach dem Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews einen Brief schreiben. Ja, abgekürzt.
Der älteste Golfclub der Welt.
Der zweitälteste Golfclub der Welt.
Zweitälteste? Ah, ja. Okay.
Erzähl ich noch gleich genau, was diese Typen sind. Abgekürzt R&A, die richten auch heute noch die British Open aus. Und das ist wirklich ein Verein, das kann man auch heute noch sagen, der hat einen riesen Stock am Arsch, dieser Verein.
Voll, ja.
Und den größten Stock am Arsch, das hat der Chef dieses Vereins damals, Keith McKenzie, so ein Typ Schulrektor, der jeden abmahnt, der auch nur mal so falsch guckt und so. Also der schickt direkt irgendwie, Anzeige ist raus, so ein Typ einfach.
Ja.
Und den werden wir gleich noch ein bisschen genauer kennenlernen, weil es wird der Gegenspieler von Maurice Flitcroft, der Chef der R&A. Auf jeden Fall, dieser Chef der R&A hat noch nie von Maurice Flitcroft gehört und wird es auch noch ein bisschen nicht tun, weil Maurice Flitcroft ist ja ein bisschen schlau. Also, der macht nämlich jetzt genau das, was in dem Buch steht. Der schreibt der R&A, er würde sich gern für die British Open qualifizieren und würde gerne mitmachen. Und der verlangt dann einfach ein Anmeldeformular. Und dann kommt ein paar Wochen später, kommt dieses Formular, das er ausfüllen muss. Und da ist er ganz aus dem Häuschen. Aber auch ein bisschen eingeschüchtert. Schon die erste Frage ist ein bisschen schwierig. Und zwar ist die erste Frage, bist du Amateur oder Profi? So.
Das ist jetzt Auslegungssache.
Genau. Also er ist ein Amateur, das weiß er schon.
Okay.
Aber um das Feld Amateur auszufüllen, musst du ein Handicap angeben.
Genau.
Das ist sowas wie, also für die keine Ahnung von Golf haben, so wie ich, das ist so ein Punktewert, der dir verrät, wie gut ein Spieler ist. Also je weniger, desto besser. Nur hat Maurice ja gar kein Handicap, weil der hat ja bisher nur in seinem Feld hinterm Haus gespielt. Was macht er also? erfüllt dieses Feld nicht aus. Er sagt, er wäre Profi, denn beim Feld für Profis muss man kein Handy-App angeben, weil Profis kein Handicap haben.
Geil. Geil. Ja, ja, das ist wirklich schlau.
Golfprofis haben bis heute auch kein Handicap. Das ist so eine der Gacha-Fragen für angehende Golffans. Und wenn du so fragst, hey, welches Handicap hat denn eigentlich Tiger Woods? Antwort ist keins, weil Profis haben kein Handicap mehr. Handicap gibt's nur für Amateure. Und dann, weil Maurice ja kein Handicap hat, denkt er sich, ja gut, da bin ich halt Profi. So. Ja. Außerdem hat er ja bei diesen ganzen Turnieren, die er im Fernsehen gesehen hat, gesehen, hey, da kann man ganz schön viel Geld gewinnen bei diesen British Open. Und du kannst aber nur Geld gewinnen, wenn du Profi bist. Und auf Geld hätte er schon Bock. Also ist er Profi.
Also kein Amateur. Genau. Kein Amateur. Ich spreche Profi. Sehr viel dagegen, dass ich Amateur
Profi. Bin. Profi, da kommt nochmal irgendwie der Radiergummi so. Also Profi.
Profi.
Ja. Das ganze Formular ist aber noch ein bisschen mehr tricky, weil die nächste Frage ist auch schon wieder schwierig. Was ist der Heimatgolfclub in Großbritannien für ihn?
Ah ja.
Ja, und er kann sich ja keinen Golfclub leisten. Dann überlegt er zuerst, soll er irgendwie einfach einen Golfclub angeben? Dann hat er aber Angst, dass die irgendwie da anrufen und fragen, ja, ist bei Ihnen Maurice Whitcroft gemeldet? Und dann lässt er das Feld einfach frei. Aber er wird zugelassen. Und wieso wird er zugelassen? Weil Golfprofis aus dem Ausland auch keinen Heimatclub haben. Und es könnte ja sein, dass Maurice Whitcroft einfach ein freier Golfprofi ist, der nirgendwo in Großbritannien in einem Club gemeldet ist.
Okay. Ja, gut.
Genau, das ist halt so außersehen in so ein Loophole gestoßen.
Von dem er nichts wusste.
Genau.
Von dem er nicht Glück gehabt. Okay.
Genau. Er hat einfach Glück gehabt.
Warte, ist er jetzt ernsthaft zugelassen für die British Open?
Ja. Er zahlt jetzt 110 Pfund als Einstiegsgeld, als Qualification Fee und dann ist er dabei. Dann kriegt er ein Datum und sagt, an dem Tag bitte da hochfahren. Also er bereitet sich natürlich voll vor, in den Wochen vorher trainiert er wie ein Blöder. Dann ist der Tag der Qualifikation. Weil, das muss man wissen, die British Open sind nicht nur das prestigeträchtigste Turnier in Großbritannien, die funktionieren auch ein bisschen so wie eine Fußball-WM. Also man fährt da nicht so hin einfach und dann spielt man da eine Runde und dann der dieses Spiel dann gewinnt, der hat die British Open gewonnen, sondern man tritt in kleineren Gruppen erstmal gegeneinander an, dann Qualifikationsrunden und am Ende dann ein Finale. So. Und er ist mit den Golfern Dave Roberts und Jim Howard auf dem Platz, also zwei andere Profigolfer tatsächlich. Für Maurice ist dieser Tag, obwohl er sich so gut vorbereitet hat, bisher echt unglücklich verlaufen. Erstens ist er ausgerechnet heute mit einem stechenden Schmerz in der Brust aufgewacht. Er hat so eine Krankheit, die heißt Fibrotisis, glaube ich. Das wird ihn auch noch länger beschäftigen und heute geht es ihm schmerztechnisch nicht so gut. Und dann hat er sich auf dem Weg zum Golfplatz noch verfahren und es muss so einen langen Umweg fahren, einmal ganz drumherum. Hat dann in der Eile seinen besten Schläger im Auto vergessen und als ihm das dann auffällt, dann flucht er so einmal ganz laut über den Golfplatz, so fuck, Scheiße. So, dass alle um ihn rum so anschauen. So.
Fallen die Gesichter aus dem Gesicht. Ja, klar.
So, was ist denn jetzt los?
Kettenbruch.
Genau. Ja, aber Jim Howard und der Dave Roberts als die beiden anderen Profis, die sind eigentlich neugierig, weil, wer weiß, vielleicht ist dieser exzentrische Typ ja ein verkanntes Golfgenie. Du hast eben selbst gesagt, es gibt so Leute, die sind dann einfach gut. Die können das dann einfach. Und jetzt ist die Frage, kann Maurice Flitcroft das? Vielleicht ist er
so
eine Inselbegabung, ja?
Also er hat jetzt noch keinen einzigen Ball geschlagen.
Er hat noch keinen einzigen Ball geschlagen. Okay. Und der ist tatsächlich der Erste, der schlagen muss. So.
Oh bei Gott, diesem Turnier. So.
Der hält den Schläger, sagt Jim Howard später, so als würde er jemanden ermorden. Maurice packt also zu. Der hat den Schläger fest in der Hand. Der holt aus und BAM! Der landet den besten Schlag, den die beiden Golfer jemals gesehen haben. Der spielt ein fast perfektes Spiel, schmeißt die beiden Golfprofis raus und gewinnt am Ende die British Open. Und am Ende darf er der Queen sogar die Hand schütteln.
Das ist jetzt, okay, das wäre schön, was ist das in Wahrheit passiert?
Ja, okay, das war gelogen. Also, Maurice schlägt ab und der Ball fliegt ganz weit, nur in die falsche Richtung.
Nach rechts.
Statt nach vorne fliegt der Ball fast senkrecht nach oben.
Oh mein Gott, scheiße.
Noch schlechter.
Scheiße.
Noch schlechter hätte man fast nicht schlagen können. Oder schlimm. Nur schlagen können, wenn der Ball verfehlt hätte. Und ab dem Zeitpunkt ist allen klar, okay, dieser Typ ist kein Golfgenie.
Oh Gott.
Das Spiel beginnt schwach und nimmt dann nur noch ab. Ab der Hälfte der Löcher hören die Schiedsrichter auf zu zählen, wie oft er daneben haut. Am Ende der Runde weiß niemand, welchen Punktestand er wirklich hat, weil es einfach so wurscht ist allen. Also wird einfach,
weil es so viele Schläge sind, genau. Keiner hat mehr mitgezählt. Genau.
Also wird einfach 121 eingetragen. Das ist so wie eine 6 plus in der Schule. Also so wirklich so, ich gebe dir noch 3 Punkte, weil du halt da warst und einen schicken Hut anhast oder so.
Ja.
Und Maurice Flitcroft schreibt an diesem Tag Geschichte. Das ist der schlechteste Punktestand, den je ein Golfer beim British Open erreicht hat. Er schlägt sich damit ins Guinness-Buch der Rekorde. Er ist der schlechteste Golfer der Welt.
Das ist geil. Das ist viel schöner als ein Happy End.
Es geht noch weiter, Anna. Ich bin noch lange nicht fertig.
Okay. Oh Gott.
Genau, er ist ein bisschen enttäuscht. Vor allem auf sich selbst, weil er glaubt, dass er besser gespielt hätte, wenn er nicht den Schläger im Auto vergessen hätte. Dann hätte er wahrscheinlich eine Chance gehabt, denkt er. Und natürlich ist das jetzt so ein Moment, ich meine, wir sind beide Journalisten, wo die Presse sofort auf ihn aufspringt. Ne? Also es ist irgendwas passiert beim British Open, das spricht sich super schnell rum, dass da ein Typ gerade das schlechteste Spiel der Welt abgeliefert hat bei dem British Open.
Ja.
Jeder will ein Bild mit Maurice, jede Zeitung schreibt über den Kranfahrer mit dem Fischhut und dann fällt auch noch auf, was natürlich auch noch geil ist für Journalisten, dass der halt super witzig ist.
Dass der einfach cool. Also der hat seinen Humor in dem Moment nicht verloren.
Genau. Das ist immer gut. Der gibt einfach geile Interviews auch. Geil. Er sagt zum Beispiel über den Golfkurs: Ich bin sehr dankbar, dass ich hier spielen durfte. Der Rasen ist so stoppelig, der erinnert mich ein bisschen an den Wohnzimmerteppich, auf dem ich geübt habe. So. Ja, jetzt schön. Kannst du dreimal raten, wem solche Zitate nicht gefallen.
Dem Typen von St. Andrews.
Genau, dem Keith McKenzie, dem Chef des R&A. Der Typ also, der sich wirklich was auf sein Gentlemantum einbildet, der lässt sofort ein Statement raus, dass er damit nicht einverstanden ist. Er sagt: We don't like anyone making a monkey out of the Open Championship. Und er sperrt Maurice Flitcroft von den British Open auf Lebzeit. Und dann fällt ihm noch was ein. Noch ein echter Geniestreich der Gemeinheit. Denn eigentlich kann man Amateure nicht von Kursen verbannen, weil das in den Regeln nicht drinsteht. Aber weil Maurice ja gesagt hat, dass er ein Profi sei, gelten für den andere Regeln, also lässt ihn entsperren und zwar so, dass er sich nirgendwo mehr als Amateur sogar anmelden kann. Also Maurice kann auf Lebzeit keinem englischen Golfclub beitreten. Aber Maurice ist halt Maurice und es ist ihm scheißegal. Der denkt sich, ich werde nicht nur einen Weg finden, bei den Open mitzuspielen, sondern beim nächsten Mal gewinne ich auch.
Okay.
Und jetzt beginnt eine kleine Reise, die ihm heute den Spitznamen das Phantom der Open eingebracht hat. Denn Maurice Flitcroft macht einfach unter Pseudonym weiter. Und eigentlich ist das für mich so der geilste Teil der Geschichte, weil bei 1978 ist er bei den Open mit dabei unter dem Namen Gene Panacki. Und dafür hat er sich extra einen langen Schnurrbart wachsen lassen, um unerkannt zu bleiben. Nach 4 Löchern wird er aber rausgezogen, weil er zu schlecht gespielt hat und damit aufgefallen ist.
Schon wieder, okay.
Auch im Jahr 1980 ist er wieder dabei, auch unter dem Namen Gene Panacki. Aber
obwohl er vorher rausgeschmissen wurde als Gene Panacki?
Ja, er probiert es trotzdem nochmal. Okay. Aber die Story ist aus einem anderen Grund witzig, weil am Abend zuvor kommt er mit seinem Auto viel zu spät am Golfplatz an, hat kein Hotel und schlägt dann irgendwo sein Zelt auf. Und am nächsten Morgen wird er halt geweckt von 1000 Sicherheitsleuten, die irgendwie um sein Zelt herumstehen, weil er hat auf dem Golfplatz geschlafen.
Oh.
Wird rausgeworfen.
Oh Gott. Da dachte ich so, ja, hier ist perfekt. Hier ist das Gras irgendwie eben. Da schlage ich mein Zelt auf.
Ja.
Oh, fuck.
Also Keith McKenzie ist über all diese Versuche sehr, sehr sauer. Der schickt Maurice Flitcroft ein Telegramm, in dem er ihn anfleht, bitte, bitte aufzuhören. Der Sport leide unter ihm. Das sieht Maurice natürlich ganz, ganz anders. In den 80er Jahren werden seine Verkleidungen immer absurder. Einmal verkleidet er sich als Schweizer Golfprofi Gerald Hoppi. Gerald Hoppi nennt er sich. Auch und auch dafür lässt er sich einen Schnurrbart wachsen und spielt ein paar Löcher als Gerald Hoppi, nur um dann doch aufzufallen. Und zwar schafft er es nicht, den Schweizer Dialekt durchzuhalten und spricht halt wie so ein Kranfahrer aus Barrow in Furness.
Oh, scheiße. Ja, okay.
Und Keith McKenzie war nach der Episode mit Gerald Hoppi sehr, sehr pissed. Er schreibt wieder einen Brief, nur dieses Mal mit der Drohung, dass er rechtliche Schritte einleiten würde, wenn Maurice nicht endlich aufhört, sich bei den British Open zu bewerben. Kannst du bitte aufhören, Golf zu spielen, Mann? Du kannst es nicht. Ja, und was sagt Maurice dazu? Er schreibt ihn zurück, er sagt, ich werde doch jetzt nicht alles wegwerfen, wo ich doch so kurz davor bin zu gewinnen. Ich wurde beleidigt und misshandelt, mit Steinen beworfen, lächerlich gemacht, aber ich werde es trotzdem schaffen und ein professioneller Golfer werden. Ja, Außerdem fordert er McKenzie auf zu einem öffentlichen Golfduell. Der lehnt das natürlich ab, es kommt nie zu diesem Duell, obwohl ich das sehr, sehr gern gesehen hätte.
Ja, total.
Ja, es gehen wirklich ein paar Jahre ins Land, all diese Jahre hinterlassen tatsächlich jetzt auch mal Spuren an seinem Körper und an Maurice. Inzwischen ist er halt auch Mitte 50 und er merkt, dass sein Körper nicht mehr so mitmacht, wie er will. Der wird einfach alt. Aber der Traum vom Golfen, er ist jetzt erstmal vorbei, wegen seines Gesundheitszustandes. Aber dann bekommt Maurice Post. Eines Tages bekommt er noch Post, und zwar nicht von Keith McKenzie, der sich vielleicht endlich mal entschuldigt, dass er so ein Arschloch war, sondern ein Brief aus Amerika. Das Land, wo man so Selfmade-Typen wie Maurice einfach abfeiert und nicht lächerlich macht. Ein Golfclub in Michigan will Maurice Flitcroft zu Ehren ein Turnier schmeißen, um zu zeigen, dass Golf eben doch was für jedermann ist und er ist der Ehrengast und soll den ersten Ball schlagen. Er und seine Frau werden eingeladen, die beiden werden im besten Hotel der Stadt untergebracht, alles ist erste Klasse und am Tag des Turniers ist so ziemlich jedes Kamerateam von Michigan da. Ich stelle mir so vor, wie die Leute zu Hause bei ihm in Barrow in Furness mitfiebern und so drauf Radio anhaben, in so einem Wohnzimmer sitzen, weißt, und so darauf warten, dass er den ersten Ball schlägt, weil es ist jetzt wirklich was Monumentales, was jetzt passiert, dass Maurice Flitcroft zu Ehren ein Turnier stattfindet. Und jeder will jetzt da einfach sehen, wie Maurice den ersten Ball wegschlägt. Maurice geht also zum Tee, der legt da seinen Ball drauf, der greift zum Schläger, holt aus und macht den besten Schlag seiner gesamten Karriere. 200 Meter, kann er das Ding weit, ganz nah ans Loch ran. Er hat's geschafft, er ist Profigolfer.
Oh Gott, ich dachte, jetzt geht's wieder irgendwie hier gegen die Mauer oder so. Dabei.
Ja, beende ich die Geschichte offiziell. Es geht dann noch so weiter, dass er irgendwie natürlich ganz, ganz viele Bälle verhaut und eben doch der Maurice Flitcroft ist, der ist.
Aber das ist auch das Ende vom Film.
Genau.
Der Hollywood-Film, zu dem
es wird ein Freeze-Frame auf ein glückliches Gesicht von ihm, nachdem er den Ball ganz weit weggeschlagen hat. Aber, also er verhaut noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber dieser erste Schlag, der war einfach perfekt. Das war die Geschichte von Maurice Flitcroft, die ich finde, die total, ich habe es ja eben schon gesagt, ich wollte die schon letztes Jahr erzählen. Ich finde die total anrührend, weil man so sieht, dass da jemand einfach das immer weiter versucht. Ich finde es total inspirierend irgendwie, dass er immer wieder scheitert und immer wieder scheitert und es auch natürlich bis zum Ende seines Lebens nicht hinkriegt, aber trotzdem nicht aufgibt und nicht aufgeben will.
Mir gefällt auch die Rollenverteilung einfach wahnsinnig gut, dass er halt so, ja, gegen dieses Golf-Establishment, was ja. Wo man wirklich mitfiebert mit ihm, dass die Leute sich ärgern, will man eigentlich. Man will, dass die Leute da sich ärgern und das schafft er und das finde ich geil an der Geschichte.
Das war die Geschichte von Maurice Flitcroft, ein Kranfahrer aus England, der es sich zum Ziel gemacht hat, alle Grand Slams zu gewinnen. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Diese Geschichte wurde recherchiert von mir. Herstellungsleitung Schalke Tätig, Audioproduktion Hammer und Amboss. Produziert hat Elisabeth Fehl.